Dobry wieczór Państwu. Chyba już zaczniemy. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie na ten wykład w środku tygodnia i tuż przed początkiem roku akademickiego, co też ma znaczenie o tej porze. Chciałam przede wszystkim podziękować dr Heldze Prignitz-Poda, która przyjechała do nas dzisiaj rano prosto z Poznania, gdzie otworzyła bardzo ważną wystawę w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Frida Kahlo, Diego Rivera, Polski kontekst. Wystawa będzie czynna do stycznia 2018 roku. Wspominam o tym, bo polski kontekst i okazja do zorganizowania tego wykładu jest też powiązany z wystawą, która otworzyła się w Poznaniu. I bardzo dziękuję za przyjazd, bardzo dziękuję, że udało się pogodzić te dwa wydarzenia, bo zdają sobie Państwo sprawę, że otwarcie wystawy jednego dnia i następnego dnia to jest tak wiele obowiązków, że ktokolwiek zna ten rodzaj pracy, to wie, że bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że to się udało powiązać. Doktor Helga Prignitz-Poda studiowała na Wydziale Studiów Latynoamerykańskich na Freie Universität w Berlinie, gdzie ukończyła także historię sztuki. Jest ekspertką, jeżeli chodzi o twórczość Fridy Kahlo, Diego Rivery. Na pewno Państwo spotkali się z wieloma publikacjami, właściwie publikowanymi w wielu językach, katalogi również wystaw. To, co jest również owocem pracy przy wystawie polskiej w Poznaniu, to ogromny katalog Frida Kahlo i Diego Rivera, właśnie polski kontekst. A tym polskim kontekstem jest między innymi wystawa i obraz, o którym dzisiaj będzie mowa. Jeden z obrazów Fridy Kahlo, który pojawił się na wystawie w Zachęcie w 1955 roku. Była to ogromna wystawa sztuki meksykańskiej, o której dzisiaj też usłyszymy. I część właśnie tego polskiego kontekstu jest również zawarta w wystawie w Poznaniu. Powiem tylko krótko o takiej ciekawej okoliczności, kiedy spotkałyśmy się właściwie ponad rok temu, kiedy dr Helga Prignitz-Poda przyjechała do Warszawy, również poszukując różnych archiwaliów związanych między innymi z tą wystawą w 1955 roku pokazywaną tutaj, ale dziwne historie zdarzały się już wcześniej. Dwa lata temu do Zachęty, do działu dokumentacji zgłosił się jeden z kuratorów Tate Modern. Wtedy istniała taka strona The Gallery of Lost Art. I jedno z pytań było takie, czy wiecie, co się dzieje z obrazem Fridy. Jeżeli ta strona internetowa jeszcze istnieje, powinna, proszę sobie sprawdzić, ten obraz Fridy Kahlo, o którym dzisiaj będzie mowa, był jednym z takich najsłynniejszych dzieł zamieszczonych w tej galerii zaginionych, słynnych dzieł sztuki, poszukiwanych do dzisiaj. Później tak się zdarzyło, że mieliśmy jakby maila z Petersburga od Eleny Łopatkiny, Jekateryny Łopatkiny, która też nas pytała, czy możemy przesłać katalog tej wystawy. I też padło pytanie, czy coś wiemy o losach obrazu Fridy Kahlo. Więc jak Państwo widzą, jest to cała detektywistyczna historia i bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli poznać jej szczegóły. Dodam tylko, że ten wykład jest organizowany w ramach grantu, który prowadzę tutaj w Zachęcie, Historia Wystaw w Zachęcie, Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949-70. To jest taki spory projekt badawczy, jest nas grupa 10 osób, którzy zajmujemy się właściwie próbą jakby odtworzenia najważniejszych i najciekawszych wystaw, a jak wiemy, ta wystawa meksykańska z tą otoczką zaginionego obrazu jest jednym z najciekawszych chyba przykładów tego, co historia sztuki w zetknięciu z historią wystaw może zdziałać. To tylko tyle z mojej strony.
Ja, vielen Dank, Gabriela. Ich habe nichts verstanden, aber mit Sicherheit war das alles ganz gut und ganz großartig. Ich danke zunächst mal der Direktorin Hanna Roblewetzka für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Gabriela dafür, dass sie das organisiert hat und Stanislav Welbel. Und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie gekommen sind und dass ich hier zu Ihnen sprechen darf. Zachetta hatte mich ja gebeten, über das einzige Bild von Frida Kahlo zu reden, das bislang in Polen ausgestellt war, und zwar vor 60 Jahren. Hier an diesem Ort nimmt Zachetta das Bild La Mesa Herida. Seit dieser Ausstellung ist es verschwunden und bis heute ist nichts über seinen Standort bekannt. Ich möchte zunächst einmal das Bild genau betrachten und dann auf die Geschichte seines Verlustes eingehen, wobei der dargestellte Sachverhalt auf intensiver Forschungsarbeit in mexikanischen und russischen Archiven basiert, und zwar von mir in Mexiko und von meiner Kollegin Ekaterina Lopatkina in Russland. Als Frida Kahlo 1940 dieses Bild gemalt hat, stand sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie war 1907 in Coyoacán geboren und war nun 33 Jahre alt. Sie hatte Ende 1938 ihre erste Einzelausstellung in New York gehabt und 1939 eine in Paris. Ihre Werke wurden jetzt für viele bedeutende Gruppenausstellungen angefragt. Sie hatte 1929 als Autodidaktin angefangen zu malen und dann innerhalb kürzester Zeit ihren Stil zur Perfektion entwickelt. Ihre Bildsprache war sehr komplex geworden. Sie war voller intelligenter Metaphern und verborgener Anspielungen auf Literatur, Poesie, populäre Literatur, Lieder, Kunstwerke aller Art. Sie malte nicht nur so, nie nur zur Dekoration. Immer lag ihren Bildern das Bedürfnis zugrunde, ihre persönlichen Probleme in symbolischen Maskeraden darzustellen. Das macht es nicht immer einfach, sie zu verstehen. Um ihre eigene Einsamkeit zu überwinden und um im Betrachter durch diese verschlüsselten Mitteilungen Empathie zu wecken. Zu oft werden ihre Bilder nur simplifiziert betrachtet als Widerspiegelung ihrer Biografie und Umgebung. Dann wird alles ganz einfach erklärt. Die meisten Bilder aber haben ihre Gründe in viel tieferen Schichten. Sie widerspiegeln ihre innere Biografie, ihre tiefen Selbstzweifel, deren Gründe uns meist verborgen bleiben müssen. Dies trifft in ganz besonderem Maße für das heute zur Diskussion stehende Bild zu. Für die Ausstellung in Paris und New York hatte sie schon 1938 unter dem Titel The Square is Theirs in ein vergleichbares, allerdings wesentlich kleineres Bild gemalt. Es ist heute unter dem Namen Vier Einwohner der Stadt Mexiko bekannt. Und es ist in gewisser Weise ein Vorgängerbild für das spätere. Auf beiden Bildern spielen dieselben Protagonisten eine Rolle. Während aber das frühere Bild, also dieses jetzt gezeigte, relativ klein und auf Metall gemalt ist, sind dieselben Darsteller auf dem späteren, dem polnischen Bild, um ein Vielfaches größer und auf Holz gemalt. Hier sitzt sie als kleines Mädchen auf einem weiten Marktplatz, der am Bühnenrand von einer Kulisse aus niedrigen Häusern umgeben ist. Vier Gestalten sind auf dem Marktplatz wie die Akteure eines Theaterstückes aufmarschiert und wie in einem Puppenspiel. The Square is Theirs oder auch The Stage is Theirs, wie man zu Beginn des Auftritts einer Schauspielertruppe sagen kann. Die Meinungen über die Bedeutung des mysteriösen Bildes sind sehr unterschiedlich. Denn wenn auch die dargestellten Figuren allesamt aus der mexikanischen Volkskunst sehr geläufig sind, ist unklar, was Frida Kahlo uns mit dieser Zusammenstellung sagen will. Manche sehen darin Fridas Träume bezüglich ihrer Zukunft, wohingegen ich eher eine Erinnerung an die Kindheit sehe, ein Recuerdo, wie sie es häufiger malte. Viele ihrer Bilder sind betitelt mit Recuerdo, Erinnerung. Dies für Carlo ungewöhnliche epische Querformat ist dasselbe wie bei dem späteren, wesentlich größeren und verschollenen Bild La Messa Herida. Beide Bilder erzählen ganz offensichtlich Geschichten, die aufeinander Bezug nehmen. Betrachten wir die dargestellten Figuren etwas genauer, von links nach rechts. Links sehen wir eine mit explosiven Raketen bestückte Figur aus Pappmaché, die in Mexiko nach dem Jünger Judas genannt wird. Judas hatte sich, nachdem er die Silberlinge für den Verrat von Christus erhalten hatte, erhängt. Und in Erinnerung an diese Tat werden in Mexiko noch immer am Karfreitag und Karsamstag die Judas-Figuren aus Pappmaché in den Straßen der Stadt in die Luft gesprengt. Sie versinnbildlichen in Frida Kahlos Bild-Ikonografie den Selbstmord, den Gedanken an den Selbstmord. Traditionell tragen die mexikanischen Judas-Figuren immer die Gesichtszüge der aktuellen Schurken der Politik. In diesem Jahr zum Beispiel sahen ganz viele Judas-Figuren aus wie Donald Trump. Die Physiognomie des Judas in Fridas Bild ist jetzt nicht eindeutig zuzuordnen. Ne? Wir haben am meisten ähnelt er durch die Augen und das Bärtchen noch Fridas Vater, könnte man sagen. Aber durch die blaue Latzhose ähnelt er wiederum auch Diego Rivera, der wie viele Handwerker beim Malen oder wie ein richtiger Handwerker beim Malen stets Latzhosen trug. Aber nun, wer auch immer dargestellt sein mag, er gilt als der Schurke, den sie sich ins Jenseits wünscht. Die alte prähispanische Figur mit den markanten Wunden an den Füßen zeugt von Carlos tiefgehender Vertrautheit mit prähispanischen Kunstwerken. Ihr Mann Diego Rivera hatte ja mehrere tausend Skulpturen gesammelt. Die alte Frauenfigur ihres Bildes stammt aus Nayarit, aus dem Westen Mexikos, dessen Skulpturen Carlo mit Vorliebe zitierte in ihren Bildern. Fast immer, wenn sie eine alte Figur zitierte, war es eine aus Nayarit. Nie wählte sie Figuren etwa der kämpferischen Azteken oder der spirituell ausgerichteten Maya. Immer sind diese Nayarit-Figuren aus dem Kulturkreis Nayarit, die weitgehend ohne Götter auskommen. Ihre Figuren und Skulpturen thematisieren immer das alltägliche Leben des Menschen, und zwar in oft übersteigerter Form. Da werden die Geschlechtsorgane überdeutlich und groß gezeigt, die Gliedmaßen ganz nach Belieben verlängert und verstärkt, um eben ihren Bezug zum tätigen Leben zu verdeutlichen. Fridas Figur ist in diesem Bild also schwanger zu sehen und ihre starken Füße sind verletzt. Somit stellt sie einen deutlichen Bezug zu ihrem eigenen Körper her. Wie gesagt, versinnbildlicht sie aber auch die alte Geschichte, die Erinnerung. Die Erinnerung an ihre Kindheit beschreibt Frida so, Zitat, ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal krank war. Ich war mit Luis Leon, einem Jungen, spielen gegangen und auf der Terrasse warf er mir einen Holzklotz auf meinen Fuß. Zu Hause benutzten sie das als Ausrede, als mein Bein dünner zu werden begann. Ich weiß noch, dass sie sagten, es sei ein weißer Tumor oder eine Kinderlähmung. Ich versäumte jede Menge Unterricht. Das geschah zu der Zeit, als ich etwa 7 Jahre alt war und mein Papa und meine Mama fingen an, mich sehr zu verwöhnen und mich mehr zu lieben. Der Fuß war zur Seite geneigt und ich humpelte ein wenig. Das war zu der Zeit, als ich meine erfundene Freundin hatte. Ich schaute durch die Fensterscheiben und hauchte sie an. Dann malte ich ein kleines Fenster darauf und träumte mich hinaus. Unserem Haus gegenüber gab es dann einen Milchladen namens Pinzon. Und ich reiste von dem kleinen Fenster durch das O in Pinzon und von dort ins Zentrum der Erde, wo ich meine Freundin hatte. Und wir tanzten und spielten. Ja, so beschreibt Frida Kahlo also die Abspaltung in zwei Personen, in sich und ihre Freundin, mit der sie immer zusammenblieb, ihr ganzes Leben lang. Deshalb malte sie oft, so oft Doppelselbstporträts oder die zwei Friedas. Tatsächlich hatte also Frieda einen angeborenen, verborgenen Spina bifida occulta, keine Kinderlähmung, einen offenen Rücken, der durch diesen Schlag auf den Fuß akute Symptome zeigte. Und diese Wunde heilte nun nie richtig aus, sodass sogar ein Jahr vor ihrem Tod der ganze Unterschenkel amputiert werden musste. Wobei eventuell auch eine Rolle gespielt haben wird, dass sie Kettenraucherin war. Die ganze Geschichte mit dem Fuß wurde als Kinderlähmung fehldiagnostiziert und der offene Rücken nie richtig behandelt und durch die Wirbelsäulenverletzung des späteren Busunfalles noch verstärkt. Zudem gibt es Vermutungen über sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit. Alles in allem mehr als genug Gründe für die psychische Problematik Friedas, die die Flucht aus der Einsamkeit in die Verdoppelung ihrer Person antrat. Diese Frauenfigur repräsentiert also eine unaussprechliche alte Geschichte, die Carlo nicht aus ihrer Erinnerung streichen konnte. Rechts davon sehen wir das Totenskelett. Es repräsentiert ohne Frage den Tod selbst. Wir sehen hier die Skelette, die in Mexiko am Kircheneingang hängen. Denn in Mexiko hat man ja nun wirklich ein ganz anderes Verhältnis zum Tod, als wie wir das hier haben. Viele Kinder spielen mit Totenskeletten und das Skelett wird immer wieder als Objekt der Volkskunst überall aufgehängt. Kompositorisch steht dieser Tod also dem Judas entsprechend ganz vorne am Bühnenrand und die Figurengruppe von Frau und Kind umrahmend, sodass Tod und Selbstmord wie zwei Waagschalen einer Balkenwaage wirken. Und es ist, als würden Frau und Kind abwägen wollen, welche Seite den Ausschlag geben würde. Von der rechten Seite nähert sich dieser Gruppe ein kleiner Reiter, ein Caballero aus Stroh. Er ähnelt einem in Mexiko sehr gewöhnlichen Kinderspielzeug, welches Frieda auch noch ein weiteres Mal auf einem Aquarell dargestellt hat. Eventuell steht es hier sinnbildlich für den Mann, der sie bedrängt hatte, als sie noch ein unbeschwertes Kind war. Sie berichtete davon in ihrem Gedicht Erinnerung. Auch hier zitiere ich jetzt. Erinnerung. Ich hatte gelächelt, nichts weiter. Und Helligkeit war in mir und meiner inneren Ruhe. Aber er war hinter mir her, wie mein Schatten, unabweisbar und leicht. In der Nacht ein Lied erklang, die Indios gingen weg, verzogen sich in die Gassen. Sie gingen in ihre Umhänge gehüllt zum Tanz, nachdem sie Mezcal getrunken hatten. Eine Harfe und eine kleine Gitarre machten Musik und brachten ein Lächeln über ihre braunen Gesichter. Im Hintergrund, hinter dem Marktplatz, glitzerte der Fluss auf. Und er floss vorbei wie die Minuten meines Lebens. Und er war hinter mir her. Am Ende weinte ich, in die Enge getrieben, im Innenhof der Pfarrei. Bedeckte mich nur noch mein Schultertuch und das war durchnässt von meinen Tränen. Frida Kahlo, 1922. Das Gedicht hatte sie geschrieben, als sie erst 15 Jahre alt war. Es schilderte die Szene des Missbrauchs eines Kindes, die in immer wiederkehrenden Flashbacks und Erinnerungen Frieda ihr ganzes Leben lang verfolgten. In diesem Bild werfen alle Figuren starke Schlagschatten, so als würde die Bühne von links mit Scheinwerfern und von rechts mit Scheinwerfern beleuchtet. Es ist das einzige Bild, Carlos, mit Schatten. Die Schatten des Ereignisses der Erinnerung. Das Bild ist wie ein Ex-Voto auf Metall gemalt. Sie besaß von diesen Bildern eine ganze Sammlung und wir sehen hier einen Blick auf die Wand in ihrem Flur. Und sie nutzte diese Maltechnik, um ihren Dank für das Überleben eines Unglücks oder ihre Wünsche für eine bessere Zukunft vorzutragen. Während die klassischen Ex-Votos an die höheren Mächte gerichtet sind, richtet Frieda ihre Ex-Votos als Hilferuf an die Betrachter. Nach dem großen Erfolg ihrer Ausstellung in New York und in Paris folgte in Mexiko allgemein eine sehr schwierige Zeit für Carlo. Im Privaten hatte es wegen Riveras Affäre zu Fridas Schwester Christina schon länger gekriselt, sodass beide sich im November 1939 scheiden ließen, nach 10 gemeinsamen Ehejahren. Frida konzentrierte sich danach auf ihre Arbeit und versuchte, ihren Lebensunterhalt als Malerin selbst zu verdienen. In dieser Zeit, im Jahr 1939, malte sie für die wegweisende Exposition Internationale del Surrealismo, wir sehen hier einen Blick in die Ausstellungsräume, 2 Bilder. Neben La Mesa Herida auch noch das andere großformatige Meisterwerk, Die 2 Fridas, das sehen wir hier im Hintergrund an der Wand hängen. In dem Bild 2 Fridas schildert sie die himmlische und die irdische Liebe, ihre Spaltung in 2 Persönlichkeiten, wie man häufig sagt, die eine Frida soll Frida geliebt haben, die andere nicht. Ich gucke gerade mal, ob ich das Bild, ja, na, da ist es doch. Ich habe mich gewundert, dass es nicht da war. Aber das ist eigentlich Unsinn. Diego hatte zu diesem Zeitpunkt ja Frida gar nicht geliebt. Sie waren beide geschieden. So malt Frida hier die bereits geschilderte Abspaltung der Freundin aus der Kindheit, die sie sich in den Notzeiten erfunden hatte, als sie mit niemandem über ihre Ängste sprechen konnte. Links sehen wir die alte Frida im alten Gewand mit den Wunden nur notdürftig übermalt und überstickt mit dem herausgerissenen Herzen. Und rechts sehen wir die erfundene, starke Frida, die Tijuana, mit dem nur vorgesetzten halben Herzen, der ein kleines Medaillon mit Diegos Kindheitsbild Halt gibt. Das zweite Bild, das sie für diese Ausstellung malte, La Mesa Herida, ist das größte Bild, das Frida je gemalt hat und nimmt in jeder Hinsicht eine Sonderstellung ein, die jede Menge Fragen aufwirft. Denn wie kann ein 2,44 Meter mal 1,21 Meter großes, auf Holz gemaltes Bild einfach so von der Bildfläche verschwinden? Es hing in der Surrealismus-Ausstellung an prominenter Stelle. Es war später in New York ausgestellt und hing danach lange Zeit in Frida Kahlos Esszimmer in Coyoacán, wo es verschiedentlich fotografiert wurde. Ich gucke gerade mal, habe ich die Fotos doch auch da? Ja. Wie die frühere Version The Square is Theirs, so ist auch diese Darstellung rätselhaft und lässt verschiedene Interpretationen zu. Während sich allgemein Erinnerungen an das letzte Abendmahl nicht ganz von der Hand weisen lassen, fehlen doch für einen stichhaltigen Vergleich vor allem die Zutaten, also das Tischtuch, der Wein und Brot. Während Christus im Abendmahl mit der Einsetzung von Brot und Wein die Heilung und Erlösung des Menschen symbolisierte, also die Zusage, dass die Menschen nach seinem Tod im Bekenntnis zum neuen Glauben Erlösung, Freiheit und Liebe finden würden, bietet Frida Kahlo den mit ihr am Tisch sitzenden merkwürdigen Figuren gar nichts an. Sie sitzt auch eher wieder auf einer Theaterbühne und zeigt den Zuschauern die Wunden aller Beteiligten, nicht nur ihre eigenen. Allerdings war sie, als sie das Bild malte, genau wie Christus 33 Jahre alt. Sie scheint auch hier zweimal im Bild zu sein. Sie sitzt jetzt erwachsen geworden in ihrer eigenartigen Maskerade als Tijuana am Tisch. Andererseits scheint sie auch der Tisch selbst zu sein, dessen 4 Beine ihre eigenen sind, entblößt und wie für die Obduktion enthäutet. Als Tisch zeigt sie ihre Wunden, vaginaähnliche Astöffnungen, aus denen Blut tropft. Und als Tijuana zeigt sie ihren Überlebenswillen. Mit ihr am Tisch sitzen zu ihrer Rechten die uns schon bekannte Pappmaché-Figur des Judas, der mit Feuerwerksraketen bestückt ist und der sich demnächst in Erinnerung an den Selbstmord des Verräters Judas am Karfreitag in die Luft sprengen wird. Mit seinen gewaltigen Armen umfasst er Frida Kahlo dominant und presst seine riesigen Hände links und rechts von ihr auf den Tisch. Links von Frida, die selbst wieder einmal armlos und handlungsunfähig ist, sitzt wieder eine alte Tonfigur aus Nayarit, die über einen ihrer beiden Arme so eng mit Kahlo verbunden ist, dass man rätseln kann, wer von wem das Leben bezieht. Und wieder ein Symbol für die alte Geschichte, die Kahlo belastete, die sich nicht abschütteln oder vergessen kann. Diese Figur war in dem ersten Bild noch sehr dominant und schwanger. Hier ist sie sehr klein geworden und Frida ist ihr überlegen. Entschuldigung, ich habe da zu weit vorgegriffen. Aber weil Frida Kahlo keine eigenen Hände hat in dem Bild, braucht sie, um selbst zu agieren, unbedingt die Verbindung zu der alten Geschichte der kleinen Tonfigur, die ihr mit ihrem langgezogenen Arm den eigenen Arm ersetzt. In ihrer Erinnerung sagte sie dazu, Zitat, in die verwundete Tafel sitze ich allein am Tisch, neben einem Judas und einem Idolo, das ich füttere. Zitat Ende. Und schließlich sitzt ja ganz rechts noch der grinsende Tod selbst mit zu Tisch, in Form einer großen Spielzeugfigur aus Draht und Gips. Spielerisch verfängt sich sein Arm in Kahlos Haar. Tatzeugen dieser schweren Stunde Frida Kahlos, in der sie sich offenbar Gedanken macht, irgendwie aus dem Leben scheiden zu wollen, sind vor stürmischem Himmel als Zeugen mit auf die Bühne gestellt, das kleine Reh Granizo, sowie die Nichte und der Neffe Isolda und Antonio, die Kinder der Schwester Christina, die unschuldig und halbwegs ungläubig dieser surrealen Szene beiwohnen. Einer der Schüler Frida Kahlos, Arturo Estrada, schrieb mir, die Kette um Frida Kahlos Hals sei nicht gemalt gewesen, sondern echt und tatsächlich aus Jade. Also das einzig wirkliche Element in einem surrealen Werk, eine reale Dekoration. Frida Kahlo erzählt in ihrem Bild nicht von der Erlösung, wie sie uns etwa im Abendmahlsdarstellung verkündet wird. Im Gegenteil, ihr Bild erlaubt uns eher, Parallelen zum im Alten Testament geschriebenen Gastmahl des Belsazar zu erkennen. Denn so wie dort dem Herrscher und seinen Gästen durch eine geheimnisvolle Schrift des Menetekel der Untergang der Herrschaft und der Tod des Gastgebers geweissagt wird, so kündigt Kahlo in ihrem Bild auf geheimnisvolle Art ein grausames und plötzliches Ende an. Sie hatte in ihrem Leben tatsächlich häufig an Selbstmord gedacht. Sie berichtete der Psychologin und Freundin Olga Campus davon in einem Interview, Zitat, ich denke sehr häufig an den Tod, zu häufig. Ich wollte aus Verzweiflung sterben. 1935 dachte ich an Selbstmord und ein weiteres Mal vor einem Jahr und 1949. Das zweite Mal versuchte ich es. Ich würde Barbiturate empfehlen, um einzuschlafen. Zitat Ende. Die Surrealismus-Ausstellung in Mexiko 1940, wir sehen hier das Bild im Hintergrund der Eröffnungsgesellschaft hängen, war ein überwältigender Erfolg. Wie Peggy Guggenheim Art of the Century-Ausstellung hatte sie enormen Einfluss auf die beteiligten Künstler. Man redete und schrieb viel über diese Ausstellung. Die zwei Fridas wurden dann bald nach der Ausstellung schnell verkauft an das Museo de Arte Moderno in Mexiko. Für die verletzte Tafel allerdings fand sich kein Käufer. Beide Bilder wurden dann im Juni 1941 in New York im MoMA ausgestellt, in der Ausstellung 20 Centuries of Mexican Art. Und danach hing das Bild dann lange Zeit in Frida Kahlos Esszimmer in Coyoacán an der Wand. Dort wurde es mehrfach fotografiert. Bernhard Silberstein von Emmylou Packard. Warte mal, hier haben wir das Bild von Bernhard Silberstein, wo sie es nochmal runtergenommen hat und so tut, als malt sie daran. Und hier ist ein weiteres Bild von Silberstein, da hängt das Bild wieder an der Wand. Und dann haben wir es noch einmal hier auf einer Ausstellung zu sehen, die vom Seminario de Cultura Mexicano 1942 im Palacio de Bellas Artes gezeigt war. Frida Kahlo war Gründungsmitglied dieses Seminarios de Cultura Mexicano. Ja, und im September 1945 entschied sich Frida Kahlo, dieses Bild über das Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso und über die Gesellschaft für internationale kulturelle Zusammenarbeit VOX an die UdSSR zu schenken. Dort sollte es in einem Saal des kürzlich gegründeten State Museums of New Western Art gezeigt werden. Am 16. August 1945 schrieb Samuel Vasconcelos in einem Brief des Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso an Frida Kahlo, er freue sich über das angekündigte Geschenk, und am 13. September 1945 bestätigte er den Empfang des großen Bildes. Am 16. September 1945 ergänzte er, das Bild werde auf dem Weg der mexikanischen Vertretung der VOX in die UdSSR geschickt, mit dem Ziel, es am Bestimmungsort in der Sala de México auszustellen. Sollte das Bild aus irgendeinem Grunde nicht an diesem Ort ausgestellt werden, würde es der Schenkenden im perfektem Zustand zurückgegeben werden. Im Januar 1946 dankte schließlich auch der erste Botschaftssekretär Andrei Glebski von der Botschaft der UdSSR in Mexiko für das Bild, welches in der UdSSR ausgestellt werden würde. Aber selbst im Juli 1947 hing das Bild immer noch im Instituto de Intercambio Cultural Mexicano Ruso in Mexiko, wo ich es auf einem Foto in der Zeitschrift des Instituts im Hintergrund einer Veranstaltung mit Lesung sehen konnte. Sie sehen es vielleicht etwas schwach, aber ich war froh, dass es da hing noch. Also das war der Juli 1947. Zusammen mit Frida schenkten 13 Maler und 18 Grafiker aus Mexiko ihre Werke dem Moskauer Museum, für das die neu gegründete mexikanische sowjetische Freundschaftsgesellschaft geworben hatte. Dieses Museum, für das die Stiftung bestimmt war, war 1923 aus der verstaatlichen Privatsammlung des Sergei Stukin und Ivan Morozov hervorgegangen und umfasste bedeutende Stücke der europäischen Avantgarde und Moderne von Renoir, Degas, Monet, Van Gogh, Picasso. Aber in dem Jahr, in dem diese mexikanische Stiftung schließlich in der UdSSR eintraf, war dieses Museum aus ideologischen Gründen bereits wieder aufgelöst worden. Denn es galt als Hort der dekadenten bourgeoisen Kultur und der Bestand war zwischen Puschkin und Ermitage aufgeteilt worden. Und urplötzlich fand sich also die VOX, die All Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries, als Empfänger aller Kunstwerke. Sie waren von der Schenkung überrascht und wussten absolut nichts mit den Werken anzufangen, die da aus Mexiko gekommen waren. The Wounded Table wurde nie irgendeinem Museum eingegliedert. Es wurde nie öffentlich ausgestellt und es wurde zu einem Werk erklärt, das den gesunden Prinzipien der sowjetischen realistischen Kunst zuwider sei. Es erschien ihnen dekadent und vom künstlerischen Standpunkt aus wertlos. Natürlich haben wir all diese Sachen dokumentarisch belegt und erforscht, bloß hier im Vortrag zitiere ich das jetzt mal so kurz gefasst. So gingen nach der Schenkung also fast 10 Jahre ins Land, in denen in Mexiko kein Sterbenswörtchen mehr über das Bild verloren wurde. Frida Kahlo wurde Professorin an der Kunstakademie Esmeralda. Sie heiratete Diego erneut. Sie erhielt den Nationalen Kunstpreis und sie hatte endlich auch eine Einzelausstellung in Mexiko. Aber am 13. Juli 1954 starb Frida Kahlo in ihrem Geburtshaus, ohne je wieder über das Bild gehört zu haben. In den Jahren vor ihrem Tod hatte die mexikanische Kunst auf Ja, das sind Fotos von ihrem Tod, die hier von der polnischstämmigen Fotografin Bernice Kolko aufgenommen wurde. Ich zeige die hier nicht, weil die zum Bild gehören, sondern weil sie eigentlich zu der Ausstellung in Poznan gehören. Denn dort zeigen wir einen ganzen Raum mit Fotos von Bernice Kolko, die einen Teil des polnischen Kontextes der Ausstellung rund um Frieda bilden. In den Jahren vor ihrem Tod, vor dem Tod von Frida Kahlo, hatte die mexikanische Kunst auf den großartigen von Fernando Gamboa für das Nationale Kulturinstitut Innenbau organisierten Ausstellungen 1950 in Paris und 1952 auf der Biennale in Venedig Triumphe gefeiert. Die Werke der großen Wandmaler Orozco, Siqueiros, Rivera und Tamayo waren ins Rampenlicht gestellt worden. Und auch Frida Kahlo war dort mit 6 Werken vertreten gewesen. Gamboa hatte darüber hinaus für die Ausstellung in Paris auch das Bild Die verletzte Tafel als Leihgabe aus Moskau angefragt. Aber die Transportkosten erschienen der Vox und auch der um Hilfe gebetenen mexikanischen Botschaft zu teuer. Und so blieb das Bild einmal mehr in einem Moskauer Lagerraum der Vox. In Frida Kahlos Todesjahr schließlich, 1954, begann die neu gegründete Frente Nacional de Artes Plásticas als Zusammenschluss fast aller Künstler Mexikos eine Wanderausstellung für die sozialistischen Länder zu konzipieren. Diese große Ausstellung umfasste fast 400 Exponate von etwa 60 verschiedenen Künstlern. Und sie war hier ausgesprochen populär, feierte ungeahnte Erfolge, auch und besonders hier in Polen, weil besonders die mexikanische Grafik hier auf Gleichgesinnte traf. So hatte das Nationalmuseum in Warschau schon in den Jahren zuvor rund 300 mexikanische Grafiken erworben und kaufte dann auf dieser Ausstellung 1955 noch 4 Ölgemälde und einige Grafiken hinzu. Allein in den ersten 3 Tagen hatten 40.000 Besucher die Ausstellung angeschaut und den Katalog restlos ausverkauft. Er musste mehrfach nachgedruckt werden. Im Anschluss an die Ausstellung sprachen alle in höchsten Tönen von der Bedeutung des Kulturaustausches und man verabredete eine internationale Konferenz für die bildenden Künste, für die Verteidigung der Nationalkulturen und den Kampf für den Frieden. Ignacio Márquez Rodiles begleitete als Vertreter der Frente Nacional und als Kommissar die polnische Ausstellung und beschreibt in seinen Briefen an den Freund Chávez Morado in Mexiko geradezu euphorisch die Aufbruchsstimmung, die durch die mexikanische Kunst dafür sorgte, dass immer neue Ausstellungsorte immer mehr Nachschub forderten, immer weitere Kisten aus Mexiko mehr Bilder und Grafiken nach Polen bringen sollten. Denn alle ausstellenden Museen erwarben Teile der Ausstellung. Das wäre heute übrigens auch undenkbar, wenn man eine Ausstellung irgendwo hinschickt, dass dann unterwegs Dinge verkauft werden. Also wenn man eine Leihgabenausstellung hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Poznan was hängen bleibt. Ich denke doch, das wird alles wieder zurückgehen. In den Ausstellungskritiken wird Frida Kahlos Bild selten erwähnt, obwohl es ja durch seine enorme Größe sehr ins Auge gefallen sein muss. Aber das sehr surreale Bild wirkte damals unter den treu im Stil des sozialistischen Realismus gehaltenen übrigen Werken der Ausstellung wie eine absurde Zugabe. Der Schriftsteller und Kunsttheoretiker Jerzy Olkiewicz fragte sich angesichts des Kahlo-Bildes, ob die surrealistischen Einflüsse in der mexikanischen Kunst aus Europa kämen, denn ihr Bild schien ihm stark von den modernen Tendenzen der westeuropäischen Kultur beeinflusst. Und der Schriftsteller Ignacio Witz bemerkt die stilistische Nähe des Frida Kahlo-Bildes zu Javier Guerreros Metropolis und Halbkolonie, damals auch vom Nationalmuseum Warschau erworben und in Poznan zu sehen. Das ist dieses Bild. Ups, weg. Ups, ein bisschen eins weiter. Und er konstatierte damals, dass diese Bilder sich zu sehr dem Surrealismus anlehnen und ihnen dadurch eine sehr individuelle Note anhafte, die ihre Bedeutung schwäche Und alle Kritiker stimmten damals in diesem Urteil mit Witz überein, weil ja allgemein nur der Realismus sozialistischer Prägung als die allein selig machende Stilrichtung galt. Den meisten Kritikern galt als das hervorstechendste positive Merkmal der mexikanischen Kunst, dass sie durch ihre hohe Eingebundenheit in soziale Aufgaben ein getreuer, realistischer Spiegel der Wirklichkeit des Landes geworden sei. Dieses Foto hier ist übrigens aus dem Archiv. Das verdanken wir Ihnen, ja. Also wir waren sehr stolz und sehr froh, das hier gefunden zu haben. Es ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme des Fotografen, der damals hier die Ausstellung dokumentiert hat. Und so eine gute Aufnahme haben wir überhaupt noch nie gesehen, bevor wir sie hier gefunden haben. Und sie zeigt eben auch, weil es ist auf der Aufnahme vielleicht doch nicht zu sehen. Jedenfalls auf der vergrößerten Aufnahme sehen wir diese drei Bohrlöcher am Hals, an der die Kette befestigt war, die Frida davor gesetzt hatte, davor gehängt. Also in der Vergrößerung in Poznan sieht man die drei Bohrlöcher sehr gut. Ja, ich müsste hier drauf zeigen können, das geht jetzt nicht. Jedenfalls ist es eine ausgezeichnete Aufnahme. Und diese Ausstellung wanderte also, ist natürlich das letzte Foto, was wir von diesem Werk haben, die letzte Spur überhaupt. Die Ausstellung wanderte von Krakow nach Sofia in Bulgarien im April bis Mai 1955, wo der bulgarische Präsident viele Werke der Ausstellung erwarb, sodass diese praktisch ausverkauft wurde. In den Exponatlisten der weiteren Ausstellung war Fridas Bild dann allerdings nicht mehr aufgelistet. Dann wanderte die Ausstellung nach Bukarest in Rumänien im Juni 1955, auch da kein Bild von Frida mehr. Am 12. Juni 1955 schrieb Marcus Rodiles nach Mexiko, Zitat, wir brauchen Frida Kahlo, haben nichts von ihr. Und am 3. August 1955, Zitat, was Frida angeht, könnte nur Diego Rivera den Konflikt lösen und die UdSSR überreden, La Mesa Herida nochmal auszuleihen, wie sie es für Polen getan hatten. Aber rechtzeitig anfragen, Zitat Ende. Also, wir wissen, dass in allen weiteren Ausstellungsorten Frida Kahlos Bild nicht mehr zu sehen war. Denn die Organisatoren schrieben in die Heimat, sie bräuchten Werke von Frida, von der sie nichts mehr hätten. Aus dieser Korrespondenz mit Mexiko geht dann hervor, dass Diego Rivera das Bild für die Ausstellung in Polen angefragt hatte, dass er diese Anfrage aber für die weiteren Ausstellungsstationen nicht mehr erneuerte. Zitat, wegen großer Differenzen der Veranstalter mit Diego Rivera fand sich in der Ausstellung in Warschau übrigens auch nur eine einzige kleine Lithografie von Diego Rivera. Keines seiner Ölbilder. Das ist ungewöhnlich, denn wie wir im Katalog sogar sehen können, ist sogar von Fanny Rabil ein Ölbild ausgestellt, der polnischstämmigen Künstler, der wir auch in Poznan einen Raum widmen. Also, im Jahr nach der Ausstellung in Warschau publizierte die Frente Nacional im April 1956 in Mexiko ein Manifest. Und darin schrieb sie, Zitat, dass Diego Rivera behauptet, aufgrund krimineller Aktionen der Frente Nacional de Artes Plásticas sei kein Bild von seiner Frau Frida Kahlo gezeigt worden und dass Polen, Deutschland und die Tschechoslowakei sich darüber beschwert hätten. Angesichts dieser Anschuldigung müssen wir darauf hinweisen, dass Diego Rivera selbst die Verantwortung für die Werke der lieben, verstorbenen Künstlerin trägt und dass er selbst nicht geholfen hat, die Bilder auszuleihen, wie er versprochen hatte. Obwohl die Organisatoren der Ausstellung ihm mehrfach um diese Werke gebeten hatten. Das können wir durch mehrere an ihn gerichtete und von ihm beantwortete Briefe belegen. Aber davon abgesehen hatte die FNAP ja immer, die Frente Nacional, immer Interesse daran, das Bild La Mesa Herida von Frida Kahlo auszuleihen. Und es war vom Kunstmuseum in Moskau ausgeliehen worden und wurde in Polen ausgestellt, gegen Diego Riveras Widerstand. Und das Bild war im polnischen Katalog abgebildet. Zitat Ende. Die Leihgabe des Moskauer Vox-Bildes war also nicht verlängert worden. Und das Bild wurde vermutlich an die Vox in Moskau zurückgeschickt. Oder nicht. Verschwand jedoch auf dem Weg dorthin. Oder dort. Oder vorher. Wir wissen es nicht. Jedenfalls wurde es bis auf den heutigen Tag 60 Jahre lang nicht mehr gesehen und mit keinem Wort erwähnt. Der Warschauer Katalog ist also die letzte sichtbare Spur des Bildes. Seit Jahren suchen vielerlei Experten, vorwiegend in Russland, nach dem Bild. Alle Anfragen an dortige Museen wurden aber bislang abschlägig beantwortet. Fast so, als habe es das Bild nicht gegeben. Ich möchte nun in einem kurzen Nachtrag von zwei weiteren verlorenen Werken berichten, die vielleicht noch gefunden werden können. Alfredo Salze hatte wegen des großen Erfolges der Ausstellung dem polnischen Volk ein großes Ölbild geschenkt. Der Priester Hidalgo, ein Freiheitskämpfer, dieses große Ölbild in Farbe, ist seither unauffindbar, irgendwo in Warschau spurlos verschwunden. Auch das Bild, das 4,50 Meter mal 10 Meter große, da fehlt ein Komma zwischen vier, was? Fehlt ein Komma. Naja, auch das 4,50 Meter mal 10 Meter große Wandbild von Diego de Vera, der Albtraum vom Krieg und der Traum vom Frieden, ist heute verschwunden. Es hat allerdings auch eine etwas abweichende Geschichte, ist aber in gewisser Weise die Ursache für das Zerwürfnis zwischen der Frente Nacional und Rivera, das ja letztlich auch zum Verlust der Mesa Herida geführt hat, eventuell. Dieses Bild von Rivera hatte die Unterschriftensammlung für den Friedensappell von Stockholm zum Thema. Rivera zeigt darin auch Frida Kahlo im Rollstuhl sitzend beim Sammeln der Unterschriften. Es war 1952 für die große Ausstellung mexikanischer Kunst in Paris konzipiert worden, über die ich vorhin schon sprach, wo das Bild von Frida angefragt war, aber nicht ausgeliehen wurde. Also dieses Bild von Diego war für die Ausstellung gemalt worden, wurde aber von den staatlichen, bitte? Wurde aber von den staatlichen Organisatoren der Ausstellung dem Inmar zurückgewiesen, weil es der international üblichen Höflichkeit widerspräche, im Gastland einer Ausstellung die Nationalfigur, hier in diesem Fall die Mariana, auf der Seite der Kriegstreiber zu zeigen. Ne? Über den Verbleib des Bildes ist bis heute nichts bekannt. Es wurde am Tag nach der Fertigstellung im Palast der Schönen Künste in Mexiko, die Diego de Vera mit einem großen Fest gefeiert hatte, von der Wand genommen und seither nicht mehr gesehen. Es verschwand also in Mexiko-Stadt selbst. Es gibt aber immer wieder Gerüchte, die besagen, Entschuldigung, ich bin nicht vorbeigekommen, es gibt aber immer wieder Gerüchte, von denen ich allerdings nichts halte, das Bild sei in China im Verlauf der Kulturrevolution zerstört worden. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, dass dieses große Bild überhaupt diese große Reise angetreten hatte, weder nach China noch nach Polen. Aber andererseits verstummen diese Gerüchte nicht. Wird immer vermutet, es ist irgendwo hingereist. Aber dieses Bild war eben auch nicht auf Holz gemalt, sondern auf Leinwand und ließ sich einfach zusammenrollen. Ja, und dann hat Diego de Vera noch dieses große Bild gemalt, 2,50 Meter mal 4,50 Meter. Das hat er für die Ausstellung in Polen gemalt. Aber es kam aus irgendeinem Grunde, gab es Transportschwierigkeiten und es gelangte nicht rechtzeitig zur Ausstellung in Warschau. Er hat es gemalt, heißt Der glorreiche Sieg, und hat den imperialistischen Angriff auf Guatemala zum Thema. Es wurde, wie gesagt, rechtzeitig fertig, kam aber nicht zur Ausstellung, und Diego de Vera bezeichnete das als Sabotage der Frente Nacional. Und deshalb hat er sich so gesperrt, mit denen weiterhin nachher zusammenzuarbeiten. Allerdings war dieses schöne Bild, obwohl nicht in Polen zu sehen, aber auf allen weiteren Stationen der Wanderausstellung, also von Sofia und Bukarest bis Peking, und ist immer in den Katalogen auch abgebildet. Nach der Ausstellung in China gelangte es vermutlich als Geschenk Diego de Veras in die UdSSR, wo es zwar auch lange Zeit unsichtbar war, aber schließlich doch im Jahr 2000 aus den Katakomben des Puschkin-Museums auftauchte, wo es, wie es sich dann herausstellte, schon seit 1958 zum Bestand gezählt hatte. Ja, nachdem Frida Kahlo 1954 gestorben war und als im Jahr danach bei Diego Rivera eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde, war er zur medizinischen Behandlung nach Moskau gereist. Er hatte gehofft, die dort praktizierte Kobaltbestrahlung könnte ihn heilen. Im Jahr darauf kehrte er über Polen, Berlin und Budapest zurück nach Mexiko. Er schrieb da übrigens einen ziemlich langen, ausführlichen Artikel über die Kunst in Polen, die ihn sehr beeindruckt hatte. Ja, aber er überlebte diese Krankheit nicht und die Bestrahlung hatte ihm auch nicht geholfen. Rivera folgte Kahlo am 24. November 1957 nach. Zuvor hatte er verfügt, dass ihr gesamter Nachlass als Geschenk an das mexikanische Volk gehen sollte. Das als Blaues Haus bekannte Geburtshaus Kahlos wurde entsprechend diesem Nachlass 5 Jahre nach ihrem Tod zu einem eigenen Museum umgestaltet. Während Diego Riveras Ruhm ungebrochen angewachsen war und sein Werk in zahllosen Biografien gerühmt wurde, war Kahlos Ruhm verblasst. Ihr Stern strahlte erst wieder auf, als ihre Biografie von der nordamerikanischen Kunsthistorikerin Hayden Herrera zu einer tragischen Leidensgeschichte umformuliert wurde und als die Frauenbewegung in den 80er Jahren sie als eine Vorkämpferin der Selbstbestimmung der Frauenrechte entdeckte. Heute wird jedes einzelne ihrer Werke mit annähernd 10 Millionen Euro versichert und nur unter hohen Auflagen und nie mehr unbegleitet auf Reisen geschickt. Heute könnte ein Bild von ihr nicht mehr einfach in der Versenkung verschwinden, wie damals La Mesa Herida. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.
Dziękujemy bardzo, myślę, za przedstawienie, jak Państwo sami słyszeli, fascynującej historii. Ja mogę tylko dodać, że ten jeden z ostatnich śladów, czy też ostatni ślad, czyli katalog wystawy meksykańskiej i fotografia tego obrazu jest właśnie tutaj zawarta. Od tego katalogu też zaczęła się cała historia ze strony Zachęty w poszukiwaniu śladów i w poszukiwaniu tej historii. Dodam tylko, że dla Państwa, dla wszystkich zainteresowanych, część tych materiałów dotyczących, które mamy w Zachęcie, również ten katalog jest dostępny online na stronie Zachęty. Mogą go Państwo po prostu ściągnąć w formie PDF-u jako dokument, więc dzisiaj staramy się, aby tego rodzaju dokumenty ostatnie były dostępne. I może, czy mają Państwo pytania? Jest tłumaczenie, Pani Helga będzie mogła, jakby jest tłumaczenie bezpośrednie. Czy mają Państwo jakieś pytania, uwagi?
Ja mam takie pytanie szybkie, krótkie. Czy są jakieś ślady, nie wiem, dlaczego Frida przekazała akurat ten obraz Związkowi Radzieckiemu? Bo oczywiście znane są sympatie komunistyczne. Natomiast dlaczego ten obraz, skoro później reakcja Związku Radzieckiego była taka, że nie wiadomo było, co z tym zrobić i takie, no nie wiedzieli chyba sami, jak zareagować na to. Więc czy są jakby, jak ona to motywowała?
Cześć. Ja, danke für die Frage, die ist interessant. Also es ist so, ich habe diese Zeitschrift der mexikanisch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaft sorgfältig durchgearbeitet und dort wird eben ein ganz positives Bild gezeigt, ein sehr offenes Bild über dieses Museum für Western Art, was es da gab. Und es wird einfach nicht so dargestellt, wie es dann eigentlich tatsächlich in der Sowjetunion war. Es wurde in den leuchtendsten Farben den Künstlern von Mexiko geschildert, dass die Sowjetunion ein Land der künstlerischen Freiheit ist und in dem dieses Museum eine große Rolle spielen würde, indem sie Kunst aller Arten ausstellen wollten. Ja, sie hat es nicht richtig einschätzen können. Ja.
Ja, po polsku. Pytanie dotyczy również kontekstu politycznego. Wystawa w Zachęcie miała miejsce w 1955 roku, dwa lata po śmierci Stalina. Natomiast wiemy z różnych dokumentów, że przygotowania do tej wystawy w innej formie, właściwie znana jest korespondencja, że też strona polska i meksykańska wymieniały listy już chyba od 1951 roku. Zastanawialiśmy się tutaj w gronie naszych badaczy badających wystawy, czy byłoby możliwe właśnie, żeby obraz Frida Kahlo przyjechał do Warszawy za życia Stalina, jako, przypomnijmy, że była ona kochanką Lwa Trockiego, który został właściwie w Meksyku zamordowany. Pytam, przypominam tę historię dlatego, że ta wystawa ma chyba istotną również taką polityczną otoczkę, polityczny kontekst i czy wiemy coś również o tym, jak wyglądało to od strony meksykańskiej w latach 50., co chcieli pokazać, co można było pokazać wtedy w Europie czy w Polsce.
Ja, nun, Trotzki war ja schon 1940 ermordet worden in Mexiko und da Frida und Diego im Zusammenhang dieser Geschichte aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen waren, kostete es beide große Anstrengungen, wieder hineinzukommen nach der Ermordung Trotzkis. Aber beide gaben sich große Mühe und es gibt Dokumente in Mexiko über ihre Selbstbezichtigungen und also veränderte Lebensläufe und ich weiß nicht, was da so üblich war in dieser Zeit, aber sie haben vieles auf sich genommen an Selbsterniedrigung auch, um wieder in die Partei aufgenommen zu werden. Und Frida Kahlo hat ja dann auch in ihrem letzten Lebensjahr 4 Bilder von Stalin gemalt, sich Selbstbildnis mit Stalin und ein Bildnis Stalin. Und ja, die haben da vollkommen eine Kehrtwendung vollzogen und waren eben andererseits auch über die tatsächliche Situation unter Stalin, denke ich, fehlinformiert. Weitgehend Mexiko ist wirklich weit weg von der Sowjetunion. Und ich habe, wie gesagt, die Zeitschriften da durchgelesen, das sind keine der Wirklichkeit entsprechenden Nachrichten gewesen, die bekommen haben. Nun ist Diego Rivera 2-3 Mal nach Moskau gefahren. Der hätte das eigentlich besser wissen müssen, ja. Aber Frida Kahlo hat sich da vieles vorgemacht. Und dazu gehört eben, dass die Frente Nacional de Artes Plásticas, also die Künstlervereinigung und die Kommunistische Partei sich vielfach an dieser Friedensbewegung orientierten, die ja auch hier in Warschau gab es auch einen großen Friedenskongress, wo mexikanische Künstlerdelegierte herkamen und eben dieser von Stockholm, wo die Unterschriften gesammelt wurden. Das war ja ziemlich wichtig nach dem Krieg, dass man sich gegen den Krieg aussprach und das fanden die Künstler einfach alle auch sehr richtig. Ich denke, es ist im Zusammenhang dieser Friedensbewegung, dass die Frente Nacional de Artes Plásticas sich dafür einsetzte, Kulturaustausch wahrzunehmen.
Jeszcze jedno pytanie pozwolę sobie zadać w kontekście również poznańskiej wystawy. Jeżeli Państwo, mam nadzieję, po tym wykładzie uważnie przeczytają cały również nasz stary katalog, może natrafią Państwo na nazwisko Fanny Rabel. Urodzona w Polsce w 1922 roku, wyjechała do Meksyku mając lat 14, uczennica Fridy Kahlo, malarka sztalugowa i ścienna oraz wybitna graficzka. Czy moglibyśmy czegoś więcej dowiedzieć się o tych innych polskich kontekstach, które zostały również odkryte przy okazji, zaprezentowane publiczności przy okazji wystawy w Poznaniu.
Ja, also wir stellen zum ersten Mal in Posen das Werk dieser Künstler, eben genannten Künstlerin, aus. Wir haben auch herausgefunden, dass die jetzt Fania hieß in Polen und nicht Fanny, wie später in Mexiko. Die Tochter ist anwesend gewesen jetzt zur Eröffnung. Das war sehr schön. Das war ein emotionales Erlebnis für sie. Das ist die erste Ausstellung von Fania Rabel in ihrem Ursprungsland, wobei Fanny in Mexiko sich nicht unbedingt immer als Polin fühlte. Ich glaube, da gibt es noch vieles aufzuarbeiten, also in der Beziehung. Also habe ich das Gefühl, ich habe das so ein bisschen ahnungslos hier alles aufgehängt. Aber wir haben also eine sehr schöne Ausstellung von Fanny Rabel und dann von der Fotografin Bernice Kolko, ebenfalls aus Polen stammt, die über die USA nach Mexiko kam, schon als Fotografin. Also Fanny kam als Kind nach Mexiko. Die hat bei Frida wirklich als junges Mädchen malen gelernt. Das war was anderes. Bernice Kolko hingegen kam schon als fertige Fotografin nach Mexiko. Und man kann in Poznan einen ganz tollen Raum sehen mit 100 Fotografien von ihr, fast alle aus, weitgehend unveröffentlicht noch, auch aus dem Leben von Frida und Diego. Denn sie war bei ihnen zu Hause täglich zu Gast und konnte also sehr persönliche Fotos aufnehmen von Frida mit anderen Gesichtsausdrücken, als wir sie kennen. Frida hat nicht für sie posiert, sondern Bernice war eine Freundin. Ja, deshalb sind diese Fotos wirklich sehr sehenswert. Und der dritte Raum aus dem polnischen Kontextbereich ist der, der sich dieser Ausstellung von 1955 widmet, wo uns dankenswerterweise das Zachęta ja die Dokumente zur Verfügung gestellt hat, die Zeitungsausschnitte. Und wir haben Leihgaben aus dem Nationalmuseum in Warschau, die Grafiken, die Ölbilder, die angekauft wurden und die fantastische Reproduktion dieses Bildes. Und dann haben wir da am Schluss der Ausstellung eine Kiste stecken, wo jeder einen Zettel reinwerfen kann, der weiß, wo das Bild ist. Also das wäre ganz toll, wenn da irgendein Zettel sich am Ende anfindet, ja, der uns weiter zu dem Bild hinführt.
Czy mają Państwo jeszcze pytania o wystawę dawną i obecną? Jeśli nie, to jeszcze raz bardzo dziękujemy.
Danke Ihnen.
I zapraszamy w takim razie na wystawę do Poznania, która jest w Centrum Kultury Zamek, czynna do stycznia 2018 roku. Także na stronę internetową Zachęty, gdzie odnajdą Państwo różne informacje opracowane właśnie w ramach naszego grantu badawczego. Do przejrzenia również jest stary katalog, jeden z ostatnich śladów po zaginionym obrazie. Dziękuję Państwu.
Dziękuję. Dziękuję.